Deutschlandfunk. Der Tag.
There's no doubt that this war benefits Iran.
Die Lage in Israel und im Gazastreifen ist für die Menschen infolge der Hamas-Angriffe und der Reaktion Israels eh schon katastrophal. Und noch katastrophaler wäre es natürlich, wenn sich dieser Krieg ausweitet und sich da auch noch andere Länder einmischen.
Vor allem aber setzen wir alles daran, dass aus diesem Überfall kein Flächenbrand mit unkalkulierbaren Folgen für die ganze Region wird.
Wir schauen gleich mal, wie da rund um Israel in den arabischen Staaten und Iran gerade so die Interessenlagen, Machtverhältnisse und Allianzen sind. Also ob da womöglich wirklich eine Ausweitung droht. Ich weiß gar nicht, ob es ein französisches Wort für Fischbrötchen gibt. Vielleicht Sandwich de Poisson oder sowas. Und ob es das in Frankreich überhaupt gibt, Fischbrötchen. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie groß ist die Macht des Fischbrötchens? Kann es abgekühlte politische Beziehungen wieder aufwärmen, Kompromisse bei der Energiepolitik finden? Und woran liegt es eigentlich ganz konkret, dass es zwischen Frankreich und Deutschland irgendwie nicht mehr so dolle läuft? Das haben wir alles vorbereitet, heute für der Tag am 10. Oktober. Und ich bin Josephine Schulz. Hallo.
Aufgrund der Nachricht, die heute Abend veröffentlicht wurde, sind wir hergekommen, um unseren Bunker zu füllen. Wir haben zwei offene Fronten. Die eine Front macht uns weniger Angst, aber die zweite Front macht uns Angst. Deshalb nehmen wir den Aufruf ernst. Wir sind sofort los, um Wasser zu kaufen.
Viele Israelis, wie man hier in dem Ton gehört hat, decken sich also mit dem Nötigsten ein, weil sie fürchten, dass dieser Krieg noch länger dauern wird und sich möglicherweise auch auf andere Fronten ausweiten könnte. Wir haben ja hier gestern im Podcast schon mit Ofer Waldmann gesprochen, der in der Nähe von Haifa lebt und auch von seinem Bunker erzählt hat. Und seit dem Gespräch gestern hat sich natürlich auch noch mal einiges getan. Die Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite hat sich noch mal erhöht auf um die 900. Die Lage der verschleppten, entführten Israelis, die ist weiter unklar, ob sie überhaupt alle noch leben. Aber was auch passiert seit gestern, sind immer härtere Gegenreaktionen von Israel.
Dieser Feind wollte Krieg und er bekommt Krieg.
Hilfsorganisationen kritisieren die Entscheidung, den Gazastreifen komplett zu blockieren. Heißt kein Strom, kein Wasser, kein Essen. Und es heißt, dass im Gazastreifen schon fast 190.000 Menschen aus ihren Häusern fliehen mussten. Die Zahl der Toten dort durch israelische Luftangriffe liegt auch bei über 700. Und eine Bodenoffensive, also dass die israelische Armee in den Gazastreifen einmarschiert, das wird wohl immer wahrscheinlicher. Das ist also das, was in Israel und in Gaza passiert. Wir wollen heute in der Folge aber mal um Israel herum gucken. Libanon, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und vor allem Iran. Wie reagieren diese Staaten? Welche Akteure wie der Iran oder die Hisbollah sind da möglicherweise schon involviert in die Angriffe? Und was bedeutet das für die Beziehungen in der ganzen Region, zum Beispiel auch für die eigentlich vorbereitete Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien? Und Thilo Spanhill aus dem Studio in Kairo, der hat diese ganze komplizierte Region im Blick und kann das hoffentlich ein bisschen sortieren für uns. Hallo Thilo, schön, dass du da bist.
Hi Josephine, schön da zu sein.
Das hat ziemlich viele geschockt, dass auch hier in Deutschland es quasi Feiern oder Solidaritätsaktionen mit der Hamas gab. Wenn man jetzt auf die Staaten im Nahen Osten um Israel herumguckt, wie waren da die Reaktionen auf diese Angriffe der Hamas? Gab es da auch lauter, weiß nicht, Pro-Hamas-Aktionen, Freudendemos?
Also die Reaktionen waren ganz unterschiedlich, muss man sagen. Also vielleicht erstmal auf politischer Ebene. Es gab einige Länder, Katar, Irak, Syrien, die sich klar hinter die Hamas, hinter die Palästinenser gestellt haben, den Israelis die Schuld an der Eskalation gegeben haben. Im Jemen gab es zum Beispiel auch große öffentliche Kundgebungen, Solidaritätskundgebungen mit der Hamas und dieser Aktion. Aber es gab auch viele Länder, wo, ja, sag ich mal, sich zurückhaltender, diplomatischer man sich geäußert hat. Ägypten zum Beispiel, die Vereinigten Arabischen Emirate, da ja, hat man allgemein zu Frieden aufgerufen, zu Zurückhaltung aufgerufen, versucht eine Eskalation nicht zu befördern. Es gab ja in den letzten Jahren viele Annäherungen zwischen Ländern der arabischen Welt und Israel und diese Friedensbemühungen, die will man natürlich jetzt nicht aufs Spiel setzen politisch. Aber wenn man in die Bevölkerung guckt, zum Beispiel hier in Ägypten, dann ist das oft was ganz anderes. Israel und Ägypten haben schon ja ganz, ganz lange einen Friedensvertrag, relativ gute Beziehungen, sind ja direkte Nachbarn auch. Aber die Bevölkerung hier in Ägypten, ja, die guckt mit, ja, würde ich mal eher sagen, Applaus auf das, was da die Hamas gemacht hat. Also sie steht vielleicht nicht so sehr hinter der Hamas, aber auf jeden Fall hinter dem sogenannten palästinensischen Fall, dem Palästinensern sozusagen über die letzten Jahre, Jahrzehnte zugestoßen ist. Und das wird hier sehr intensiv verfolgt und Israel eben auch ja oft verurteilt für das, was da passiert wird.
Auf diese Friedensbemühungen, die du gerade angesprochen hast, müssen wir auf jeden Fall auch noch gucken. Vielleicht versuchen wir erstmal die ganzen Akteure und deren Interessen, das ist ja durchaus ein sehr komplexer Raum, mal aufzudröseln. Wenn wir mal starten im Norden von Israel und in den Libanon gucken, da gab es jetzt schon einige Gefechte. Die Hamas hat ja auch die Hisbollah aufgerufen, in den Krieg gegen Israel mit einzutreten. Wie siehst du da die Situation? Besteht da wirklich eine große Gefahr, dass es auch zu größeren Angriffen aus dem Libanon kommt, dass daraus eine richtige neue Kriegsfront wird?
Also bisher sind da ein paar Raketen hin und her geflogen. Es wurden von der Hisbollah unterschiedliche israelische Militärstellungen angegriffen, teils in den Golanhöhen, die von Israel besetzt sind, teils auf israelischem Staatsgebiet. Das muss man sagen, ist aktuell eher noch im sehr, sehr kleinen Bereich. Das, was sich da bisher abgespielt hat, lässt so ein bisschen vermuten, dass die Hisbollah ganz eigene Probleme hat und nicht großartig daran interessiert ist, diesen Konflikt zu eskalieren. Im Libanon, wir wissen es vielleicht aus der ganzen Berichterstattung noch, herrscht eine große politische, aber auch wirtschaftliche Krise. Den Menschen geht es dort sehr, sehr schlecht und die gucken jetzt gerade eher darauf, wie es ihnen geht und dass sie irgendwie selbst über die Runden kommen. Und stehen jetzt nicht hinter einem neuen Krieg mit Israel.
Beide, die Hisbollah und die Hamas, werden ja vom Iran unterstützt. Und es steht zumindest die Vermutung im Raum, dass der Iran hinter diesen Hamas-Angriffen steckt oder involviert war in irgendeiner Form. Weiß man da mittlerweile mehr drüber oder bleibt das eine Vermutung? Weil der Iran selbst hat das ja abgestritten heute.
Genau, der Iran hat das abgestritten. Es bleibt also erstmal eine Vermutung. Was man sagen kann, ist, dass der Iran sowohl die Hisbollah als auch die Hamas finanziell und auch militärisch unterstützt. Wie sehr jetzt der Iran genau in diesem Angriff mit involviert war, das lässt sich aktuell nur vermuten und wird wahrscheinlich aber noch in den nächsten Tagen und Wochen auch von Geheimdiensten ausgewertet werden.
Weißt du eigentlich, wie das konkret funktioniert mit dieser Terrorunterstützung durch den Iran? Also auch rein logistisch habe ich mich gefragt, weil der Gazastreifen zum Beispiel ist ja abgeriegelt, da gibt es keine direkten Wege in den Iran. Wie läuft sowas ab?
Also in den letzten Jahren ging das vor allem über Tunnel, die dann zum Beispiel irgendwo an der Grenze, nahe der Grenze gebaut wurden, die da gegraben wurden. Da wurden dann viele Waffen durchgeschmuggelt. Das hat die israelische Armee versucht, immer wieder zu unterbinden. Aber so leicht geht das eben dann doch nicht. Es sind viele Tunnel, lange Tunnel und da kommen ganz, ganz viele Waffen in den Gazastreifen. Und die haben eben oft den Ursprung Iran in irgendeiner Form.
Und wenn sich herausstellen würde, dass der Iran da involviert wäre, das war jetzt viel Konjunktiv, hältst du es dann für ein realistisches Szenario, dass es zu einem direkten Krieg, zu einer direkten Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel kommen könnte? Oder haben an so einer massiven Eskalation dann eigentlich doch beide Seiten oder niemand vor Ort ein Interesse?
Also das ist jetzt auch nur mein persönlicher Blick in die Zukunft und dann vielleicht doch auch sehr subjektiv, aber ich kann mir daran das aktuell nicht vorstellen. Also in Israel und im Iran herrschen innenpolitisch gerade ganz andere Probleme und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden daran interessiert sind, jetzt die Situation zu eskalieren. Das, sag ich mal, Feindmotiv im Iran Israel und im Israel Iran jetzt weiter bedient wird, um auch politisch natürlich da Gewinne draus zu ziehen, das ist klar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es militärisch eskaliert und die ganze Region sozusagen in einen Flächenbrand versetzen könnte.
Teil dieser Vermutung ist ja auch, dass wenn der Iran irgendwie involviert ist, dahinter steckt, dass es denen vor allem darum geht, eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern, die ja eigentlich auf dem Weg war. Wäre dieses Ziel erreicht? Also ist diese Annäherung mit dem aktuellen Krieg, der stattfindet, erstmal hinfällig?
Also sie wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, kann man sagen. Also was ja folgen wird, ist auf den Angriff der Hamas ein Vergeltungsschlag Israels. Und die Hamas nutzt eben nicht nur den Angriff auf Israel für sich, sondern wird auch den Angriff Israels oder die Vergeltung Israels im Gazastreifen medial für sich nutzen und auszuschlachten wissen. Das ist klar. Und Wenn es dann dazu kommen sollte, dass es eine Bodenoffensive im Gazastreifen gibt, dass es dort großflächige Bombardements gibt mit eventuell vielen zivilen Toten, dann ist es natürlich schwer für Saudi-Arabien, einen Friedensvertrag mit Israel in dieser Situation zu verkaufen. Deswegen ja, könnte man sagen, dass das aktuell so ein bisschen in der Luft hängt. Es ist aber auch so, dass man natürlich dazu sagen muss, in Saudi-Arabien gibt es keine demokratisch gewählte Regierung. Der Kronprinz nimmt da keine Rücksicht darauf, was die Bevölkerung denkt. Und dieses Abkommen ist zwischen zwei Regierungen, in Saudi-Arabien eben eine autokratische Regierung. Und am Ende machen die, was sie wollen. Und wenn da der wirtschaftliche Vorteil vorne steht, dann wird es vielleicht trotzdem zu einem Friedensvertrag kommen.
Genau, aber warum wäre das schwierig für Saudi-Arabien? Ich meine, als so Schutzmacht der Palästinenser haben die sich ja eigentlich eh schon eine Weile lang verabschiedet, oder? Oder sehe ich das falsch? Also warum könnten die nicht einfach sagen, ja, ist jetzt tragisch, was mit den Palästinensern passiert, aber nicht unser Problem?
Das stimmt. Saudi-Arabien hat allerdings eine sehr zentrale Position in der ganzen Region. Und da sozusagen auch politisch, diplomatisch etwas zu verlieren, wenn man jetzt ja einfach Frieden schließt mit Israel unter diesen Umständen, dann könnte man eventuell Gehör verlieren bei anderen arabischen Staaten. Und deswegen muss dann wahrscheinlich die Führung in Jeddah abwiegen, was mehr zählt, wie man da diplomatisch vorgeht, ohne eben auch die anderen arabischen Nachbarn zu verärgern, weil darum geht es ja auch. Es geht ja nicht nur um den Frieden mit Israel. Saudi-Arabien geht es vor allem um wirtschaftliche Zugeständnisse der USA bei diesem Friedensdeal und eben auch diese Position beizubehalten, die sie ja in der arabischen Welt einfach spielen.
Wenn wir nochmal auf diese anderen arabischen Staaten gucken, also auch die Anrainerstaaten zu Israel in der Region, die auch im Sechstagekrieg gegen Israel gekämpft haben, Jordanien, Syrien, Ägypten, wie verhalten die sich jetzt? Muss man da Angst haben, dass die auch irgendwie gegen Israel aktiv werden? Oder haben die eigentlich auch, du hast es am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, vor allem Interesse, dass das nicht ausufert und dass, ja, dass einfach Ruhe herrscht?
Also aus Syrien kommen klar kritische Töne gegenüber Israel. Die beiden Länder haben ja auch offiziell keine diplomatischen Verbindungen miteinander. Zu Ägypten sieht das zum Beispiel ganz anders aus. Sind ja Nachbarländer auch und haben eine gemeinsame Grenze, langer Friedensvertrag schon. Und man hört jetzt hier, dass sich der ägyptische Präsident für eine Vermittlung einsetzt. Er habe deshalb mit unterschiedlichen Staatsführern telefoniert. Und es ist in der Vergangenheit auch der ägyptischen Führung schon mehrfach geglückt, Waffenstillstandsabkommen zwischen Hamas und Israel oder anderen Palästinenserorganisationen und Israel zu vermitteln. Ob das diesmal Früchte tragen wird bei diesem massiven Angriff auf Israel und die israelische Bevölkerung, ja, das wage ich aktuell noch zu bezweifeln.
Und stimmen die sich da eigentlich irgendwie ab, diese ganzen Länder in der Region, oder macht dann so ein bisschen jeder nach Eigeninteresse das, wie es ihm gerade passt?
Also morgen am Mittwoch wird es eine Sondersitzung der Arabischen Liga in Kairo geben. Das werden wir im Auge behalten, ob es da eine einheitliche Meinung geben wird oder ob diese einheitliche Meinung doch eher, sag ich mal, diplomatisch relativ flach gehalten wird und dann doch jeder sein eigenes Süppchen kocht. Am Ende sprechen doch viele der Staaten in der arabischen Welt mit eigener Stimme und nicht so sehr mit einer gemeinsamen aktuell. Das war ja, wenn wir uns zurückerinnern, zur Gründung Israel zum Beispiel noch eine ganz andere Situation.
Eine letzte Frage wollte ich dir noch stellen mit Blick auf das ja ganz große Gesamtbild. Es hat ja vor einer Weile auch erste zarte Schlänzchen von Annäherung zwischen den großen Regionalmächten und Erzfeinden, also zwischen Saudi-Arabien und Iran gegeben. Glaubst du, dieser Krieg, diese Angriffe in Israel, die werfen da jetzt alle Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten komplett durcheinander?
Ist es meine persönliche Einschätzung, auch da muss ich sagen. Also ich glaube, dass es diese Entwicklung vielleicht in dem aktuellen Moment aufhalten wird, dass man vielleicht dort jetzt gerade nicht weitermachen wird, das Ganze voranzutreiben, egal in welcher Hinsicht, und warten wird, bis sich der Staub ja etwas gelegt hat und dieser Krieg vielleicht vorbei ist. Und dann wird man da weitermachen, wo man jetzt aufgehört hat, weil diese Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, zwischen Saudi-Arabien und Israel, den anderen arabischen Staaten und Israel, das sind große Schritte, die da in den letzten Jahren gemacht wurden. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass man das einfach so aufgeben wird.
Thilo, ganz vielen Dank dir für deine Einschätzung und auch für deine persönlichen Einschätzungen. Dankeschön.
Na klar, immer gerne.
Was macht man, wenn die Beziehung gerade so ein bisschen belastet ist, man sich vielleicht nicht mehr so viel zu sagen hat oder ständig streitet? Am besten mal ein bisschen Zeit freischaufeln und fernab vom Alltag ein schönes Wochenende verbringen, einen richtig schönen Ausflug machen. Und so war das eigentlich auch mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron angedacht. Bootsfahrt, Fischbrötchen in Hamburg, mal so richtig Zeit zum Schnacken gestern und heute, alles ganz locker und informell bei den deutsch-französischen Regierungskonsultationen. Aber so richtig Wohlfühlatmosphäre ist natürlich schwierig, wenn dann diese Angriffe auf Israel dazwischen kommen.
Wir nutzen das besondere Vertrauensverhältnis der deutsch-französischen Freundschaft dafür, Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für unsere Länder und für ganz Europa gemeinsam in den Blick zu nehmen.
Ja, diese deutsch-französische Freundschaft, von der auch Olaf Scholz hier spricht, die wird immer viel und gerne beschworen, aber schon seit einer ganzen Weile läuft es einfach nicht mehr so zwischen Deutschland und Frankreich.
Ja, bonjour aus Paris.
Frankreich-Korrespondentin Julia Brutter kann uns jetzt mal erklären, woran das eigentlich liegt, dass die Beziehung so schwierig ist. Bonjour nach Paris. Es wird immer gesagt, der sogenannte deutsch-französische Motor, der stottert und dass die wichtigen politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich irgendwie abgekühlt sind in letzter Zeit. Wird das in Frankreich genauso gesehen und diskutiert wie in Deutschland? Also ist das auch faktisch einfach so?
Also ich würde nicht sagen abgekühlt, sondern eher aufgeheizt und irgendwie etwas wundgescheuert. Das Ganze ist ja wirklich sehr kompliziert. Die Positionen liegen so weit auseinander, dass man jetzt auch im Vorfeld von dem Treffen in Hamburg lieber tief gestapelt hat hier im Élysée. Da haben die Hintergrundstrippenzieher, die uns dann auch immer briefen, sehr tief gestapelt und gesagt, man wolle natürlich keine gemeinsame Erklärung in Hamburg anvisieren. Das sei ja ein völlig informeller Rahmen. In Berlin hat man betont, das ist ein nie dagewesener Rahmen, um vielleicht auch klar zu machen, wir machen jetzt hier wirklich mal was Neues für die französischen Freunde. Man wollte ja zusammen Bötchen fahren, als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Der Élysée findet die Kommunikation mit der deutschen Regierung ganz schön anstrengend.
Okay,
also
warum?
Da kommt raus, was es für eine Systemdifferenz zwischen Paris und Berlin gibt. Auf der einen Seite dieses ganz zentralistische System hier in Paris und auf der anderen Seite die Koalition in Berlin, die jetzt auch noch eine Dreierkoalition ist. Also das findet man verwirrend und auch mühsam. Und hier hat man schon nicht schlecht gestaunt, als Macron vor ein paar Monaten, also der Präsident, die Außenministerin Baerbock und auch den Finanzminister Lindner im Élysée empfangen hat. Das ist normalerweise dem Kanzler vorbehalten oder eben dem deutschen Präsidenten. Aber man hat wohl im Élysée wirklich das Gefühl, man muss da mit all diesen Akteuren in Berlin sprechen, weil die Dreierkoalition eben so vielsprachig und uneins ist.
Mhm. Aber gerade wenn du sagst, das ist ja eigentlich nicht so sozusagen auf selbem Level, wenn dann Christian Lindner und Annalena Baerbock da von Macron empfangen werden. Würdest du sagen, das ist auch so, dass das mehr von Frankreich ausgeht, dass man diese Beziehung verbessern will? Also eher so eine einseitige Geschichte, Frankreich würde gerne mehr und Deutschland macht irgendwie nicht so richtig mit, orientiert sich anderweitig.
Also man hatte hier schon stark den Eindruck gewonnen, dass Deutschland gerade nicht auf Frankreich schaut und Paris auch nicht so nötig hat, während der Ukraine-Krieg losbrach und in der Zeit danach. Also da hatte man hier in Paris wirklich das Gefühl, Deutschland ist mit sich selbst, den Folgen des Krieges und eben dem Krieg beschäftigt. In der Tat hat ja der Krieg auch in Deutschland alles durcheinander gewürfelt, von der Energiepolitik bis hin zur Verteidigungshaltung. Und da war man schon etwas beleidigt. Mittlerweile ist, glaube ich, Berlin aufgewacht und versucht auch wieder so ein bisschen zu antichambrieren und das Verhältnis zu suchen. Aber wir erinnern uns, es gab ja die Absage des Ministerrats letztes Jahr im Oktober und seitdem müssen schon irgendwo Sachen auch wieder gekittet werden.
Aber ist das eher so ein Gefühl, sage ich mal, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt, vor allem von Seiten Frankreichs, dass die Abstimmung schwieriger geworden ist, vielleicht weil es jetzt diese Dreierkoalition gibt? Oder gibt es da auch wirklich handfeste politische Konflikte und ganz gegensätzliche Interessen?
Also beides. Es ist in der Tat schwieriger geworden. Die Absprachen laufen schlecht. Das merkt man übrigens auch in Brüssel. Der finnische Premier war hier neulich im Élysée zu Gast und hat der Zeitung Le Monde gesagt, er stelle einen bemerkenswerten Mangel an Koordination zwischen Paris und Berlin fest. Aber es gibt auch handfeste Meinungsverschiedenheiten, ganz klar. Also einmal ist der große Streitpunkt gerade die Strommarktreform der EU. Dann gibt es viel Streit und Ringen um die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Mhm. Es geht da wirklich, muss man sagen, so ums Eingemachte. Ne? Das sind wirklich ideologische Gräben, die sich bei diesen beiden Themen auftun. Einmal bei der Strommarktreform, Frankreich Nuklearenergie, Deutschland ist ausgestiegen aus der Atomenergie. Dann Deutschland stand immer für diese für diese Austeritätspolitik mit vergleichsweise geringer Verschuldung. Frankreich steht für Investitions- und Versorgungspolitik und hat eine hohe Verschuldung. Also an diesen Themen machen sich doch Gräben auf.
Lass uns auf das Thema Strommarkt und Energiewende noch mal ein bisschen genauer gucken. Das finde ich spannend. Und du hast dazu auch ein längeres Stück gemacht, das ich vorhin gelesen habe. Da musst du noch mal erklären, worum geht es da genau? Geht es da nur um die einen finden Atomkraft gut, die anderen finden Atomkraft blöd?
Nee, das wäre tatsächlich zu kurz gesprungen. Man muss erstmal verstehen, was die EU will. Die EU will mit dieser Strommarktreform dafür sorgen, dass Investitionen in CO2-arme Stromgewinnung gefördert werden. Und sie will dafür sorgen, dass der Strompreis, der bisher noch an den Gaspreis gekoppelt wird, eben weniger am Gaspreis hängt. Und Frankreich nun hat die Idee, diese Reform zu nutzen, um seinen eigenen Atomstrom möglichst günstig an die Verbraucher und die Industrie zu bringen. Bisher, wie gesagt, hing der Atomstrom am Gaspreis. Das fand Frankreich ungerecht, weil sie sagten, wir können den Atomstrom gar nicht so billig verkaufen, wie wir ihn produzieren. Und Frankreich sagt jetzt, ja, Atomstrom ist CO2-arm, also muss der Atomstrom, den wir hier produzieren, auch in den Genuss der geplanten Förderinstrumente der EU kommen. Hm. Und das bedeutet, wenn Frankreich das durchsetzt, dann kann Paris mit seinem komplett staatlichen Atomstromkonzern ÖDF niedrige Garantiepreise aushandeln. Das würde dann quasi für bis zu 70% des Stroms in Frankreich gelten. Und da sagt Berlin, nee, das wollen wir nicht, weil ihr benutzt eigentlich die EU-Förderinstrumente nur für eine versteckte Subvention eurer Nuklearenergie. Hm. Also da hat Berlin wirklich Angst, dass quasi Frankreich so günstigen Strom hier macht, dass sie einen großen Wettbewerbsvorteil haben und Berlin eben einen großen Wettbewerbsnachteil. Denn Berlin muss einen möglichst hohen Garantiepreis aushandeln mit seinen Stromversorgern, damit die viele Gewinne machen und sich eben trauen, jetzt in die Erneuerbaren in Deutschland zu investieren. Also da sind wirklich die Herangehensweisen ganz unterschiedlich und es gibt eben doch eine Angst darum, dass das eine Land eben einen Wettbewerbsvorteil haben könnte, den das andere komplett ins Hintertreffen bringt.
Aber ich muss trotzdem noch mal verständnishalber nachfragen. Also wo ist jetzt da das große Problem dieser Auseinandersetzung, was quasi förderfähig ist im Zuge der Energiewende? Die geht ja schon eine Weile. Und natürlich zur Atomkraft kann man sehr unterschiedliche Meinungen haben. Aber dass jedes Land seinen Strommix für sich beschließen kann, solange das irgendwie mit den Klimazielen konform geht, das ist ja einfach so. Und wenn Frankreich da einen Weg gefunden hat, über diese direkten Verträge oder Preisgestaltung da günstige Preise zu garantieren, da könnte sich Deutschland doch eigentlich was von abschneiden, oder? Also günstige Energie, günstige Erneuerbare, das wäre doch auch im Interesse der deutschen Bürger, würde ich jetzt mal so sagen.
Genau, nur das Problem ist eben, dass auch Energieexperten erklären, die Investitionen in die Erneuerbaren, die ja Deutschland unbedingt braucht, weil man wegkommen will von der Kohle, die sind so viel teurer als der sozusagen Erhalt, leichte Sanierungen von diesem riesigen Nuklearpark hier in Frankreich, dass eben Deutschland Mühe haben wird, überhaupt Investoren anzulocken und muss also sagen, hier, wir machen euch einen hohen Garantiepreis, dann könnt ihr sozusagen in die Erneuerbaren bei uns investieren und wir garantieren euch, dass ihr hohe Gewinne macht. Also es ist quasi eine Strategie des Anlockens und Frankreich hat das gar nicht nötig, weil eben bis zu 70% der Energie nuklear erzeugt werden. Das ist CO2-arm und so würde das eben dazu führen, dass Frankreich sagt, nö, wir setzen einen niedrigen Garantiepreis an, dann können wir möglichst viel von den hohen Gewinnen nachher abschöpfen, das darf man nämlich, und dann halt reinvestieren.
Aber da wurde jetzt bei diesem Treffen in Hamburg auch noch keine Lösung gefunden, oder? Weil ich meine, man kann ja Frankreich jetzt schlecht verbieten, irgendwie günstig Energie anzubieten.
Nee, genau, das kann man Frankreich nicht verbieten. Das Einzige, was ja auch Berlin nur verhindern will, ist, dass Frankreich eben diese Förderinstrumente von diesem Garantiepreis auf seine Nuklearenergie anwenden darf. Ne, das will Berlin verhindern. Und es war aber schon im Vorfeld von dem Treffen in Hamburg klar, dass man da zu keiner Einigung kommen würde. Natürlich hat auch noch mal im Vorfeld der Wirtschaftsminister hier in Frankreich, Bruno Le Maire, betont, eigentlich wollen wir doch dasselbe, möglichst CO2-armen, möglichst günstigen Strom für alle. Aber das ist eben nicht so einfach, weil die Energieproduktion in beiden Ländern so unterschiedlich ist und Deutschland eben Angst hat, dass Frankreich da in einen Vorteil kommt und dann eben Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Aber klar, in Hamburg kam man da noch zu keiner Einigung.
Okay. Die EU-Schuldenregeln hast du als ein anderes Streitthema angesprochen. Das läuft auch schon eine ganze Weile, kennen wir eine ganze Weile. Und ein anderes Thema, das, also so meine Wahrnehmung, oft als schwierig zwischen Deutschland und Frankreich beschrieben wird, ist ja auch die Rüstungs- und Verteidigungspolitik. Jetzt hat man bei diesem Treffen in Hamburg ein Airbus-Werk besucht, was ja eher so die erfolgreiche Zusammenarbeit zeigen soll. Kannst du noch mal erklären, wo liegt da im Bereich Verteidigung der Hase im Pfeffer?
Ja, das ist jetzt ja tatsächlich kaum angesprochen worden in Hamburg. Aber in der Tat, da ringt man schon länger. Airbus, du hast schon gesagt, ist immer so das Vorzeigemodell, wo es funktioniert mit der Kooperation, aber eben bei verschiedenen Rüstungsprojekten nicht. Und da geht es einmal um den Kampfflieger, so ein ganzes Kampffliegersystem, FCAS. Das soll schon seit Jahren zum Erfolgsprojekt werden, wird es aber nicht, unter anderem, weil sich lange die beteiligten deutschen und französischen Unternehmen nicht eins waren, wer denn eigentlich bei welchem Teil des Projekts die Führungsrolle übernehmen soll und wer dem anderen in die hochsensiblen technischen Pläne gucken lässt. Also da gab es auch viel Misstrauen innerhalb der deutschen und französischen Industrie, dies und jenseits des Rheins. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Projekt, ein Panzerprojekt, wo es Probleme gibt. Die Franzosen sind nicht glücklich auch über ein anderes Projekt der Deutschen, über die deutsche Initiative eines Abwehrschildes, bei dem die Franzosen keine Hauptrolle spielen werden. Also das heißt, da kommen die Interessen der beiden Länder zusammen, muss man verstehen. Aber die Unternehmen spielen eben nicht so mit, wie das zum Teil Paris und Berlin wollen. Das heißt, es liegt ein bisschen anders eben als bei dem Wirtschaftsthema. Hier sind die Unternehmen eher das Problem und bei dem Wirtschafts-Energiethema sind eher die Regierungen das Problem. Mhm. Man muss einfach verstehen, dass die Kultur verschieden ist. Ne? In Frankreich versteht sich der Staat als natürlicher wirtschaftlicher Akteur mit großer Nähe zu den wenigen großen Unternehmen, hier auch zu den Rüstungsunternehmen. Und in Deutschland hat man den Liberalismus viel stärker verinnerlicht. Also Industriepolitik des Staates, das ist ja in Deutschland eher ein Schimpfwort, aber in Frankreich normal. Ja. Und ja, es ist eben nicht immer so, dass die Regierungen bremsen. Hier hat jetzt zuletzt der Verteidigungsminister Pistorius, als er zu Besuch war in Paris, ganz deutlich gemacht, dass die beiden Regierungen die Kooperation bei den Rüstungsprojekten unbedingt wollen und man werde da auch im Zweifelsfall dann auf Eigeninteressen der Unternehmen keine Rücksicht nehmen. Das war zumindest die letzte Botschaft, die da gesendet wurde.
Ich wollte dich gern auch noch nach den Goethe-Instituten fragen. In Frankreich werden ja 3 Standorte zugemacht im Zuge einer großen Reform und Sparmaßnahmen. Und in Deutschland zumindest hat das eine relativ große Debatte ausgelöst, auch ziemlich viel Kritik, gerade eben mit Blick auf Frankreich als Land. Wird das eigentlich in Frankreich auch diskutiert und, weiß nicht, als Desinteresse an Frankreich gewertet oder nicht so sehr?
Also ja und nein. Ich finde, dass der ganz große Aufschrei von politischer Seite eigentlich eher ausgeblieben ist. Es gab natürlich einige Politiker aus den von den Schließungen betroffenen Regionen, die sich enttäuscht geäußert haben. Es haben ja auch deutsch-französische Verbände einen Brandbrief geschrieben. Diejenigen haben sich aufgeregt, die die deutsch-französische Freundschaft schon von Berufswegen hochhalten. Aber im Élysée hat man sich eigentlich letzte Woche eher ungerührt gezeigt. Was mich sehr überrascht hat, war die Äußerung in einem Briefing. Da ging es genau um die Reise nach Hamburg. Da haben wir Journalisten gefragt, ja, werden Sie denn die Schließung der Goethe-Institute in Hamburg thematisieren? Und da kam die trockene Antwort, wenn wir das mit dem Strommarkt geregelt haben, ja. Also da sieht man schon, die Pflege der Völkerfreundschaft ist gerade zum Teil nicht so wichtig wie eben ein Sieg beim Ringen um handfeste industrielle Interessen. Aber jetzt bei der Abschluss-PK in Hamburg, da hat dann doch Präsident Macron noch mal etwas sehr Eindrückliches gesagt, wie ich fand. Er hat gesagt, wir müssen die Faszination füreinander aufrechterhalten. Mhm. Und es dürfe der Jugend nicht zu klassisch vorkommen, sich für das Nachbarland zu interessieren. Also da hat er wirklich mit Werf gesprochen, das kann er ja. Und er hat eben nochmal betont, man habe die moralische, politische und historische Aufgabe, Kompromisse zu finden. Der Zweck des deutsch-französischen Motors übersteige ja quasi bei Weitem das bilaterale Verhältnis, weil man eben eine Einigung finden muss, um überhaupt die EU am Laufen zu halten. Scholz hingegen sehr viel nüchterner. Er hat nur zu den Goethe-Instituten gesagt, genau, man werde alles tun, damit die Präsenz der deutschen Kultur in Frankreich stark bleibe. Ja, das klang nach einem Bekenntnis eben, wie wir es von Scholz kennen. Bei Macron war das viel leidenschaftlicher.
Aber gerade wenn es dann auch so um dieses Freundschaftsgefühl und die Nähe geht. Ich glaube, darum ging es ja auch so ein bisschen bei diesem Hamburg-Besuch, ne? Dass Scholz und Macron zusammen Boot fahren, Fischbrötchen essen, alles drum und dran, hast du schon erzählt. Und die persönlichen Beziehungen zwischen den Staatschefs, die sind ja schon auch wichtig, dass man da irgendwie vielleicht befreundet ist, sich gut versteht. Glaubst du, dass so eine Art von Treffen oder dieses Treffen helfen kann, dass Macron und Scholz Best Buddies werden?
Also Best Buddies nicht. Und wer an Freundschaft in der Politik glaubt, ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber es gibt natürlich Tandems, die sich besser verstehen und die sich schlechter verstehen. Es wurde ja auch schon oft das Ende dieses Tandems beschrieben. Soweit ist es nie gekommen. Also die beiden Länder sind auch wirtschaftlich so eng verknüpft, dass man sich nie wirklich zu so einem Bruch treiben lassen wird. Aber ja, gerade weil man eben bei so vielen wichtigen Projekten so weit auseinander liegt, war das jetzt, glaube ich, sehr wichtig, dieses Treffen in Hamburg. Weil die politischen Systeme eben so unterschiedlich sind, braucht es immer wieder auch gerade solch informelle Treffen, wo man eben dann zu keiner Lösung verpflichtet ist, zu keiner Abschlusserklärung verpflichtet ist und sich vielleicht deswegen lockerer und vielleicht auch ehrlicher austauschen kann. Wie gesagt, letztes Jahr im Oktober musste der deutsch-französische Ministerrat abgesagt werden. Jetzt fährt man zusammen Bötchen und isst Brötchen. Im besten Fall ist Berlin also aufgewacht.
Jetzt ist mir gerade eingefallen, eigentlich wollte ich Julia Borutta in Frankreich noch völlig off-topic nach der Bettwanzenplage in Paris fragen, ob das eigentlich stimmt, dass alle da total in Panik sind, weil die angeblich durch Kinos, Bahnen und so weiter krabbeln. Ich hatte das selber mal im Urlaub und seitdem habe ich da absoluten Horror vor, weil das so schrecklich ist, wochenlang alle Klamotten einfrieren und so. Aber habe ich vergessen, sie zu fragen? Vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt krabbelt mich direkt auch schon wieder alles. Für heute sind wir auf jeden Fall am Ende. Ich sage nochmal, wohin gerne Feedback gesendet werden darf, nämlich an dertag@deutschlandfunk.de. Justina Bronski war beteiligt an dieser Folge und ich, Josephine Schulz. Tschüss, macht's gut.